Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Hallo Antje, da bist du ja wieder.
Und du ja auch, Thomas. Hallo.
Mensch, da sind wir wieder alle zwei. Trifft sich gut, denn wir können diesen Podcast, glaube ich, nur zusammen machen. Alles andere ergibt wenig Sinn, unser dualistisches Prinzip. Lena Gorelick haben wir uns ausgesucht. Alle meine Mütter heißt der Roman. Das ist ja schon wieder irgendwie ein bisschen literatursrelevant. Wie kann das eigentlich sein?
Also der Roman ist bei Rowohlt erschienen im März. Ja, die Lena Gorelick hat den Preis der Literaturhäuser in diesem Jahr gewonnen.
Wichtiger Preis, ne?
Ein wichtiger Preis.
Einmal im Jahr bekomme ich eine Mail, ja. Und dann weiß ich, es ist wieder ein Jahr rum und es gibt wieder einen neuen Preisträger.
Jetzt ist es ja mittlerweile so, dass in einem Jahr die jungen Literaturhäuser einen Preis vergeben und jetzt wollte ich schon sagen, die alten und die erwachsenen Literaturhäuser. Also ich erzähle mal was zu den Literaturhäusern.
Ich will genau das von dir wissen.
Weil, ich meine, die Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich im Literaturhaus Hamburg arbeite, aber es gibt ja in sehr vielen Städten im deutschsprachigen Raum Literaturhäuser und 17 von diesen Häusern arbeiten in einem Netzwerk zusammen.
Sind es eigentlich
und
alle, aber nicht
nein,
alle? Ne?
Nein,
nicht
auf alle. Keinen Fall alle.
Literaturhäuser gibt es nämlich, ist mir natürlich auch schon früh aufgefallen, nicht erst jetzt neuerdings mal. Es gibt natürlich nicht nur in München, Berlin, Köln, Hamburg Literaturhäuser, sondern teilweise auch in...
Es gibt auch in kleineren Städten ja. Literaturhäuser, in Kassel und es gibt in Bonn eins und es gibt in... in Magdeburg gibt's eins, das ist aber eher Brigitte Reimann.
Kiel.
Nee, Quatsch, Magdeburg ist nicht Brigitte Reimann, Entschuldigung. Das ist in Neubrandenburg natürlich. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Literaturhäuser. 17 von denen sind in diesem Verbund organisiert, schon seit vielen Jahren, seit 2002 und vergeben eben einen Preis. Und dieser Preis ist halt kein normaler Literaturpreis, sondern er wird dafür verliehen für Performance, also für Vermittlung und auch für Darbietung von Literatur. Und den haben schon die verschiedensten Leute bekommen. Ein paar haben ihn seltsamerweise nicht bekommen. Also so jemand wie Sascha Stanisic zum Beispiel, da haben wir irgendwie, glaube ich, irgendwie zu lange gewartet und jetzt wäre es einfach komisch, obwohl er eigentlich auch ein toller Preisträger gewesen wäre. Nun ja, also in diesem Jahr geht er an Lena Gorelick.
Wie lange ging die Jury-Sitzung? Habt ihr arg gerungen?
Es gab sehr viele Vorschläge und wir machen das immer während unserer Sitzung auf der Frankfurter Buchmesse. Also wir treffen uns auch regelmäßig, das nochmal zum Netzwerk und im Netzwerk sind halt einige der großen Häuser in Deutschland und dann aber auch Zürich und Basel, Salzburg, Wien und so weiter. Ne? Also deswegen habe ich halt schon von Anbeginn eingetrichtert bekommen, dass man auf keinen Fall deutsche Literatur sagt, sondern immer deutschsprachige.
Richtig.
Weil der
so?
Kollege aus Salzburg, Herr Friedmann, ist sonst ganz böse mit mir.
Das kann ich auch verstehen.
Ja, wir haben schon einige Zeit gebraucht. Es gab unterschiedliche Vorschläge. Ich hatte auch welche eingebracht und anderthalb Stunde vielleicht und so. Ne? Und verliehen wird der Preis immer auf der Leipziger Buchmesse, das war also jetzt im März und es gibt dann auch eine Laudatio und die Preisträgerin oder der Preisträger, die reisen dann halt durch alle Literaturhäuser. Also Lena Gorelick hat jetzt echt eine ganz schön umfangreiche Lesereise.
Ist das dann quasi auch sozusagen die Dotierung?
Genau, früher war es so, dass sie halt in jedem Haus ein besonders gutes Honorar erhalten hat, mittlerweile ist es unabhängig davon. Ich weiß gerade gar nicht, wie hoch er dotiert ist.
Also, das ist jetzt noch mal kurz eine schöne Lesereise, muss man sagen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also,
und Lena Gorelick ist auch eine gute, wirklich Autorin, die man kennt, auch übrigens als Journalistin.
Ja, genau. Hat ja an der Münchner Journalistenschule studiert, genau. Und sie ist halt einfach eine der sehr, sehr engagierten und auch politisch versierten Autorinnen.
Kann man so sehen, genau. Das ist eine interessante Veranstaltung. Wann ist es nochmal genau?
Am 12. Mai kommt sie dann zu uns nach Hamburg.
Und es gibt noch Karten und kann man auf jeden Fall empfehlen, dahin zu gehen, weil man auch insgesamt diesen Roman, so ist er zumindest ausgewiesen, empfehlen kann. Alle meine Mütter. Was geht's denn da an?
Da nähert sie sich dem Muttersein aus verschiedenen Perspektiven an. Also es ist ein sehr persönliches Buch. Sie schaut sich ihre Position als Tochter an, also das Verhältnis zu ihrer Mutter und aber auch sich selbst als Mutter, also im Verhältnis zu ihren Kindern. Und sie schaut aber auch darüber hinaus, was Mutterschaft überhaupt bedeuten kann. Also wer kann überhaupt Mutterfigur sein in unserem Leben? Was macht der Krieg mit Mutterschaft? Also was empfinden Mütter, wenn sie ihre Kinder als Soldaten in den Krieg schicken müssen? Da ist eine sehr anrührende Passage. Das Buch ist, also ich möchte mal das Genre-Roman so ein bisschen in Frage stellen. Das Buch ist eher eine Collage. Es ist kaleidoskophaft geschrieben. Es gibt unterschiedliche Passagen. Sie kommt immer wieder auf so eine Art autofiktionales Schreiben zurück. Aber sie schaut sich auch Mutterschaft in ihrem Bekanntenkreis an und überhaupt sozusagen in der Gesellschaft.
Collage ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Es ist relativ einfach. Roman steht da drauf, weil es so verkäuflicher ist, definitiv. Und
vielleicht ist es eher ein Essay.
Man kann es einfach herleiten. Es werden viele Geschichten erzählt. Lena Gorelick hat, glaube ich, gesagt, sie hat diese Geschichten gesammelt. Sie hat viel beobachtet, war sich am Anfang gar nicht sicher, ob sie die Muttergeschichten, ob sie da so irgendwie vielleicht auch intimere Geschichten einfach so wirklich erzählen kann. Und es sind teilweise intime Geschichten, aber es sind Geschichten, es wird erzählt. Und ja, vielleicht jedes Erzählen ist irgendwie romanhaft. Gut, steht halt Roman drauf. Ich finde, das ist auch dann egal. Wir haben es aber hier mal genannt. Und das entwickelt einen gewissen Sog. Es ist für mich literarisch sehr gelungen. Es ist suggestiv, dieses Buch hat eine gewisse Aura, so will ich es jetzt mal nennen. Ich darf an dieser Stelle oder ich erlaube mir zu sagen, dass ich als, ich finde ein Buch, das den Titel trägt, Alle meine Väter, fände ich auch sehr, sehr interessant, vielleicht teilweise auch interessanter, sage ich jetzt mit einer gewissen männlich-narzisstischen Sicht. Aber nein, ich lasse es mal alles weg jetzt. Man lernt in diesem Buch auch als Mann sehr viel. Und übrigens muss man auch nicht Vater, man muss auch nicht mal Mutter sein, um an diesem Buch etwas zu finden.
Das ist ja das Schöne an der Literatur, dass man da Leben kennenlernt, die vielleicht nicht dem eigenen eins zu eins
entspricht. Genau, ist insgesamt so. Man kann Bücher lesen, ganz allgemein auch um Abenteuer zu erleben, die man nie erleben würde. Man muss sich nicht selbst den eigenen Bauchnabel bespiegeln und auf den eigenen Wanst gucken, und das ist eh klar. Also, ich finde es literarisch, habe ich an dem Buch überhaupt gar nichts auszusetzen, und sympathisch ist, dass es so viel vereint. Es kommen hier zu Wort, möchte ich es jetzt mal nennen, oder es werden Rücken ins Bild. Auch natürlich Patchwork-Mütter, Patchwork-Väter auch ein bisschen am Rande. Es geht um Mütter, die kranke Kinder haben, vielleicht auch, glaube ich, einmal ein behindertes Kind. Es geht auch klar um die Beziehung von der Ich-Erzählerin in diesem Buch, die Lena Gorelick ist, zu ihrer eigenen Mutter. Die Mutter erkrankt hier schwer an Krebs.
Das ist auch sehr anrührend erzählt, dass die Mutter Brustkrebs bekommt. Ja.
Es spielt auch eine Rolle, was gar nicht anders sein kann. Lena Gorelick, 1982 in St. Petersburg geboren, 10 Jahre später mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Deutsch ist übrigens quasi also nicht ihre Muttersprache. Das ist nur am Rande. Ich finde das ja immer, wir haben ja bei uns in der deutschsprachigen Literatur unglaublich viele migrantische Autoren, deren Muttersprache gar nicht Deutsch ist und die unsere Literatur irre bereichern. Lena Gorelick gehört auch dazu. Aber was da interessant ist an der Stelle ist, du wirst da sicherlich zustimmen, ich wusste das so nicht, da an einer Stelle, sie erzählt halt auch ein bisschen aus der Sowjetunion, aus ihrem Herkunftsland. Die Sowjetunion gab es damals noch. Und da erzählt sie aber auch von einer Zeit, als die Sowjetunion noch nicht gab, als es, glaube ich, noch Russland hieß. Und schon damals gab es irre viele Abtreibungen.
Nein, sie meint schon die Sowjetunionszeit. Also ich glaube, es hieß ja schon immer, also schon immer. Aber seit der Oktoberrevolution heißt es ja Sowjetunion.
Ah, stimmt, heißt es ja.
Oktoberrevolution. Also ja, ja, genau, es gab viele.
Stimmt, da war ich jetzt gerade nicht ganz geschichtssicher, aber ich meinte nicht nur die Sowjetunion eben nach 45, ja, sondern eben auch schon in den 20er Jahren. Mhm. Und ja, da habe ich mir natürlich sowieso nie Gedanken drüber gemacht, war mir völlig neu, aber sie sagt dann so richtig, richtig plakativ, es gab eigentlich zu allen Zeiten, ja, in der Sowjetunion niemals,
halt
jede Frau hatte eigentlich einen Schwangerschaftsabbruch,
ein oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche
gehabt. Und das Buch wird auch gefüttert eben von solchen Informationen.
Ja, und das macht es halt auch so gesellschaftspolitisch relevant, muss man mal sagen. Ne? Es ist ja nicht so eine Selbstbespiegelung, sondern es lehrt uns ja sehr viel über das Muttersein in den unterschiedlichsten Kategorien. Aber sag mal, wolltest du eigentlich vielleicht
den Anfang lesen?
Ja.
Hätten wir wieder fast vergessen. Mhm. Früher dachte ich, meine Mutter wird jeden meiner Texte auf jeden Fall lesen. Also wäre ich mir früher sicher gewesen, sie liest auch diesen Text. So wird es uns beigebracht, dass unsere Mütter sich für alles, was wir tun, sagen, denken, schreiben, interessieren. Dass wir für sie das Wichtigste sind, jedes unserer Worte wertvoll. Ich denke das nicht mehr, seit meine Mutter krank ist und ein eigener Mensch, mit eigenen Schmerzen. Seit diese Schmerzen so groß sind, dass sie mich, ihren größten Schmerz, so unterstelle ich manchmal, überlagern. So sehr ich ihr die Schmerzen nehmen möchte, so sehr ich mir wünsche, dass ihre Stimme wieder stark klingt nach ihr, so freut sich etwas in mir, dass die Schmerzen, die ich ihr nehmen möchte, nicht mich zum Grund haben, dass sie ihre eigenen sind. Ich verstehe nicht mehr alles, was du schreibst, sagte sie vor wenigen Tagen zu mir. Eine Erkenntnis, die mit den Schmerzen nichts zu tun hatte. Ich schreibe dies nicht für meine Mutter, auch nicht für meine Kinder, obwohl ich als Tochter schreibe, als Mutter, in aller Verwundbarkeit, die in diesen Rollen steckt. Ich lege sie aus wie Pflastersteine. Wir setzen unsere Schritte auf das, was wir dank oder trotz unserer Mütter wurden, tragen sie darin für immer mit uns. Also es ist eine sehr selbstreflexive Erzählhaltung, immer und permanent, ist aber nicht penetrant, sondern erscheint mir genau richtig, nur so kann man das irgendwie schreiben. Klar, man könnte auch einfach nur diese Vielstimmigkeit herstellen, weil man erzählt viele Geschichten von vielen verschiedenen Müttern, aber dass jemand eine Klammer ist, das zusammenhält, sich selbst in diesen Mutterraum stellt und das eben selbstreflexiv tut, ist sehr gut.
Also was mich am meisten angerührt hat, war dieses Kapitel Adam. Das ist relativ am Ende des Buchs, wo sie auch offenlegt, dass da die Zitate, die sie da benutzt, aus Interviews stammen mit Müttern, deren Kinder in Kriegen getötet wurden. Ja. Und das sind so ganz kleine Szenen, die einem wirklich sehr, sehr nahe gehen. Das muss ich sagen, das fand ich wirklich anrührend. Also man darf jetzt als Leserin hier keine stringente Handlung erwarten in diesem Buch. Es ist wirklich so eine Reflexion des Mutterseins aus den verschiedensten Perspektiven. Man braucht aber auch keine Angst davor zu haben, weil es total
ist nicht kompliziert, überhaupt nicht. Ja.
Und empathisch ist. Man kann das in einem Rutsch lesen, man kann das aber auch sich so ein bisschen einteilen einfach, immer mal ein Kapitel lesen, weil es halt einfach, es bereichert einen sehr, finde ich.
Es ist genau richtig, wie du sagst, es gibt diese Form von Büchern, die wir, du und ich und auch andere, wir lesen ja sehr viel und das ist eins, dass man eben auch immer da liegen haben kann. Ich habe es jetzt am Stück gelesen, aber es ist, wie du sagst, man kann da auch immer mal wieder eintauchen. Dann legt man es wieder ein bisschen weg und dann nimmt man es wieder auf und hat dann vielleicht dieselbe intensive Leseerfahrung, aber nicht intensiv insofern, als man es eben in einer Nacht, in einem Nachmittag durchliest und immer mal wieder. Hast du noch eine Lieblingsstelle?
Ja, also die ist eigentlich ziemlich weit hinten, wo sie sozusagen nochmal so ein bisschen reflektiert, hat sie eigentlich das geschafft, was sie mit diesem Buch intendiert hat. Manchmal kommt es mir vor, als dürfte und könnte das Schreiben kein Ende finden, ein Kraftakt auszuwählen. Ich schäme mich vor all denen, die am Ende fehlen. die Mütter, die wir uns suchen, Mütter, die nicht geboren haben, Mütter, denen Unrecht getan wird, Adoptivmütter, Stief- und Leih- und Rabenmütter, die Mutter, die geht, weil sie das Band nicht erträgt, das sie an ihre Kinder bindet. Sie haben sich abgenabelt, nur sie hängt immer noch dran, atmet mit ihnen, hat vergessen, wie sie alleine atmet, deshalb geht sie und irgendwann kehrt sie wieder. Tut sie das? Ich weiß es nicht. Ich hätte es erst im Schreiben erfahren. Mal bis hierher. Also bekommt man auch viel von der Sprache mit, die schon sehr gestaltet ist, finde ich. Also, ja.
Ja, und die macht
das
was
ist mit, sehr literarisch.
Macht was mit Sprache. Ich möchte über Mütter und Nichtmütter schreiben, über Frauen, die Mütter sein müssen, sollen, dürfen, können, wollen und über all jene, die Nichtmütter sein müssen, sollen, dürfen, können, wollen, über mich, über uns, die wir Kinder von Müttern sind, selbst wenn wir es vielleicht nicht sein wollen. Schreiben ist die Hölle, sagte ich zu einer Freundin. Wie konnte ich das nur verdrängen? Vielleicht vergisst man das, wie die Geburtsschmerzen, antwortet sie. Die Geburtsschmerzen habe ich nie vergessen. Obwohl der Volksmund uns das zusichert, vermutlich damit wir weitere Kinder gebären. Ich habe sie nie vergessen und ein weiteres Kind geboren. Schmerzen, als würden sie mich aus mir selbst heraustreiben, bis ich nur noch Körper war, wüst fremd. Wenn eine Frau ein Kind gebärt, gibt sie in diesen Stunden etwas von sich auf. Vielleicht ist das ein Teil jener Schmerzen. Hebammen berichten davon, dass viele Frauen unter der Geburt nach ihren Müttern rufen, im letzten Augenblick, bevor sie selbst zu Müttern werden. Mama, Mama, Me, Anne, Mati, Moa, Madre, Maika, Matka, Imma, Mutina, Haha, Ibu, Anja, Ma, Maji, Maman, Ait, Imma, Emma, Mör, Maminka, Mö, Am, Mem, Meme. Zum letzten Mal Töchter, die nach ihren Müttern schreien, bevor ihr Schmerz ab jetzt weniger zählt, bevor jemand nach ihnen schreit, wenn es weh tut. Anja, Maji, Maman, Emma, Imma. Ja, das ist kein Special
Interest.
Genau, es war kein Special Interest Buch, sondern ja, geht jeden etwas an.
Wir hätten die Passagen umdrehen sollen, weil du hast das, was sie wollte am Anfang und ich hatte so, wo sie dann am Ende zugibt, sie hat es nicht alles geschafft und ich hatte nicht jeden Aspekt beleuchten können.
Was nehme ich mit? Mutter sein ist eine krasse Erfahrung. Oh.
Ich weiß gar nicht.
Oh, die Mutter meiner Kinder schreibt mir gerade, fahre gegen 16 Uhr los nach Hause, kannst sie mir dann bringen. Naja, interessant. Muss meine Kinder heute
ein
nicht.
Ein Einblick in
muss meine
das
Kinder
Privatleben nicht, von Herrn André, das hat man
muss
sehr
meine, selten. Muss ich meine Kinder heute nicht abholen. Ja, du wirst ja auf sie treffen. Was willst du sie fragen?
Ich möchte sie fragen, wie sie das Material gebändigt hat und wie sie auch recherchiert hat. Hat sie viel gelesen? Hat sie Interviews geführt? Also ich meine, so ein Buch kommt ja nicht aus dem Nichts. Da hat man ja wahrscheinlich unfassbar viel Material, von dem vieles auch rausfällt. Und anderes gibt sie ja selber zu. Fehlt ihr eigentlich noch? Also wie ist sie rangegangen rein werkstattmäßig? Mich interessieren immer diese Werkstattfragen.
Ich würde, wenn ich sie was frage, würde ich, ja, wäre auch ein bisschen Werkstatt. Oder nein, viel mehr als Werkstatt. Ich würde ein bisschen vielleicht einen Kampfplatz aufmachen. Dürfte ein Mann über Mütter schreiben? Das würde ich sie fragen. Wahrscheinlich würde sie sehr
sympathisch. Machen doch bestimmt.
Ja, würde sie sympathisch antworten.
Sie ist eine wunderbar sympathische
Autorin. Muss nicht ein Kampfplatz sein. Manche machen das zu einem Kampfplatz. Wer darf über was sich äußern? Muss gar nicht so sein.
Ja, Preis der Literaturhäuser am 12. Mai am Schwanwieg. Da können sich die Leserinnen und Leser selbst ein Bild machen von dieser wunderbaren Autorin.
Du darfst
noch
eine Punktzahl vergeben.
Ach, ich darf eine Punktzahl vergeben. Ich gebe wieder 7 Punkte.
Ich auch, Mensch, sind wir lang. Ich wusste es.
Wir sind so langweilig.
Wir sind lang,
wir können die Punkte dann auch mal weglassen.
Nein,
weil wir immer alle langweilige 7 Punkte geben.
Das muss ein Running Gag sein. Ich wäre enttäuscht, wenn du das nicht alle 3 oder 4 Folgen ansprichst, dass du die Punkte weglassen möchtest. So,
liebe Antje. Wir können ja mal so eine Umfrage machen bei den Hörerinnen, ob
Sie können gerne mailen. thomas.andre@funkemedien.de.
Lassen Sie die Punkte weg.
Liebe Antje, es war wie immer eine Freude. Wir sehen uns schon bald
ganz
wieder.
Meinerseits.
Im Dienste für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für dieses Mal. Tschüss und gutes Lesen.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.